Wasser im Po. Der Ebertbad-Podcast.
Okay, yeah, los geht's! Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme, diese glockenklaren Stimmen. Die Stimme von Ann-Kathrin Gorny und
Nito Torres.
Jawohl, das bin ich. Wir sehen uns Angesicht zu Angesicht.
Und ich finde,
das hört man. Der Podcast Wasser im Ohr, rund ums Ims, ums Ebertbad herum, Folge 28.
Wow.
Neulich hat der Patrick gepostet, dass wir jetzt über ein halbes Jahr schon...
Was?
Ja.
Wow.
Das kann man ja auch ausrechnen, also 28, 52 Wochen und sowas. Oder?
Wow.
Man fühlt, also ich weiß nicht, ich fühle mich auch schon ein bisschen alt.
Es gehört aber auch so ein bisschen jetzt zu meinem Leben dazu.
Auf eine Weise,
ne? Ja, schon.
Ja. Der Podcast rund ums Ims, ams Ebertbad herum. Wir quatschen über Oberhausen, Ebertbad, die Welt im Allgemeinen. Wir reden über das Programm, über Künstler, die hier auftreten oder Menschen, die was damit zu tun haben. Diese Woche zum Beispiel haben wir ein Interview der Woche mit Kai-Uwe Groß-Johann, der nicht nur ein erfolgreicher Boxer war, sondern auch vor allen Dingen hier im Ebertbad Boxveranstaltungen veranstaltet. Und ich darf als Ringsprecher dabei sein und ich kann sagen, das ist eine echt abgefahrene Geschichte. Das ist wirklich, also, aber es ist super, es ist total super. Genau, und mit Kai habe ich mich unterhalten, das könnt ihr euch später anhören.
Ich kann das ja nicht sehen, ne?
Wenn die sich hopp kloppen.
Kann ich nicht, ich bin da auch nie da, ich kann es nicht. Es tut mir körperlich auch weh.
Also ich weiß es gar nicht so ganz genau, wie sehr mich das belastet, so vom moralischen oder wie immer man das nennen
möchte. Empathie, Nito.
Empathie.
Empathisch.
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 Genau. Der Kai erzählt, also das könnt ihr ja nachher hören, auf jeden Fall, das Schwierigste ist der Weg von der Garderobe, von der Kabine in den Ring. Das ist der Weg, wo jeder Boxer am Abend sich in die Hosen kackt. Das ist dieses Ding, wenn du erstmal oben bist, kommst du nicht mehr raus. Aber der Weg dahin, das ist das.
Aber das ist doch bei dir genauso, oder?
Das hört auch nie auf.
Ist das nicht auch der schlimmste Moment, bevor man auf die Bühne geht? Also dieser Weg von, okay, es ist jetzt soweit.
Ich möchte das nicht damit vergleichen.
Naja, wird man auch verprügelt auf der Bühne, irgendwie.
Ja, das stimmt schon. Also wenn ich jetzt an diese Autogrammstunde zum Beispiel denke, mit Rot-Weiß Oberhausen.
So, auch eine Art Kampf.
Oder mein Lieblings, das habe ich gestern noch erzählt, mit einer meiner Lieblingsniederlagen war, ich habe in einer Art Sportgala oder sowas ähnliches. In Duisburg sollte ich 20 Minuten machen und vor mir war Manni Breukmann, der einen schwer alkoholkranken Fußballer interviewt hat. Davor ging es um krebskranke Kinder. Und nach diesen Interviews gab es Essen. Und dann kam ich.
Ja, Mann.
Yeah. Es dauerte genau 20 Sekunden, bis die Ersten ihre Handys rausgeholt haben. Es hat keiner zugehört, nichts, gar nichts. Es war wirklich es war nach 30 Sekunden ist mir der Schweiß ausgebrochen. Und ich wusste, das wird lange, das tut richtig weh gleich. Und ich habe die 20 Minuten durchgezogen. Es gab, glaube ich, noch nicht mal Höflichkeitsapplaus.
Wow.
Ich bin von der Bühne runter, der Booker kam zu mir und sagte, ja, komm mal, da vorne sitzt die Veranstalterin, sag dir mal, dass dir das leid tut, dass du die Leute nicht gekriegt hast.
Bitte?
Ich war in dem Moment so dulle mit mir und mit dem Gefühl, von der Bühne runterzukommen, so verprügelt habe ich mich gefühlt, dass ich hingegangen bin und mich entschuldigt habe.
Was?
Ja, die hat mich auch kaum eines Blickes gewürdigt, die Dame. Und
boah,
dann bin ich ins Auto gegangen und habe geheult.
Oh Gott.
Ich habe echt gedacht, ich trete nicht mehr auf, das mache ich nicht mehr. Und am nächsten Tag bekomme ich eine E-Mail von Manni Breukmann, Shoutout to Manni, von Manni Breukmann, der sagt, Nito, ich weiß ja, dass du eigentlich viel mehr kannst, ich habe dich ja im Ebertbad schon gesehen. Und als letzten Satz, PS, aber ehrlich, war auch nicht lustig. Genau. So. Und dann wieder auf die Bühne gehen. Das ist der Weg.
Das sind so ein bisschen, ist es so ein bisschen wie Leserbriefe, ne, wo man denkt, warum?
Ja. Wie Hasskommentare im Internet.
Ja, warum?
Nur eben in echt.
Ja.
Genau, warum? Also so verprügelt fühlen sich diese Boxer. Aber es ist eine...
Siehst du, deswegen kann ich mir das auch nicht angucken.
Es ist eine so andere Atmosphäre als
ja, das hoffe
in einem
ich doch.
Theater. Es ist wirklich, dieser Ring steht in der Mitte, auf dem Becken drauf. Es fühlt sich an wie Boxgeschichten. Und die sind in so kleinen, in so ganz kleinen
Clubs,
Kaschemmen,
ja.
In so kleinen Clubs mit so einem Rang oben. Da stehen dann oben die leicht bekleideten Ladies mit ihren Hüten, so im Wilden Westen. Und unten hauen sich im Zigarettenrauch irgendwelche Jungs auf die Omme. So fühlt sich das an. Es ist ganz ursprünglich.
Also Nito, sind da auch leicht bekleidete Damen? Also haben wir auch ein Sexismusproblem an dem Abend?
Es gibt sogar ein Ringmädchen oder zwei Ringmädchen, die nicht leicht bekleidet, aber eng gekleidet natürlich, logisch, einmal durch den Ring stolzieren und die Runden anzeigen.
Na gut.
Leicht bekleidet sind an dem Abend eigentlich nur die Boxer.
Okay.
Es ist in der Tat ein Sport, bei dem es völlig egal ist, woher du kommst, wie du aussiehst, ob du dick, dünn, klein, groß, irgendwas. Wenn du da oben stehst, zählt nur, dass du keine Angst hast und die Leistung. Es ist ein zutiefst integrativer eigentlich und fairer Sport auf der
Weise. Nee, mich überzeugst du nicht. Aber war gut.
Also ich werde kein Fan, schnell. Um Gottes Willen. Ich bin kein Boxfan, ich bin überhaupt kein Sportfan von irgendwas.
Weder machen noch gucken.
Weder machen noch gucken, aber das ist eine ganz besondere Atmosphäre.
Ja, das glaube ich. Vielleicht gucke ich es mir doch mal an.
Ist so. So. Aber wir haben ja noch ganz andere Dinge. Wir haben zum Beispiel einen Song der Woche.
Oh, ja.
Ja. Mhm. Und wir haben
einen Service-Tipp und auch so gesehen eine gute Nachricht. Ich weiß ja nicht, ob sie gut ist, aber sie ist auf jeden Fall ganz interessant.
Okay.
Auch im Bereich Gürteltier vor allen Dingen. Ich arbeite jetzt im Bereich Gürteltier. Im Bereich Beuteltier habe ich noch etwas rausgefunden. Ich bin mir unsicher, weil ein halbes Jahr ist ja auch eine lange Zeit. Vielleicht hattest du es auch schon mal rausgefunden.
Okay. Das weiß ich nicht. Das werde ich ja gleich erfahren. Aber ich habe auch noch eine Kleinigkeit zum Thema Ameisenigel.
Mit den
hatten wir ja letztes Jahr mit den vier Spitzen.
Ich habe geträumt auch.
Genau.
Die vierspitzige.
Ja. Okay.
Ja.
Aber was viel wichtiger ist, und ich möchte damit diesen Podcast dann endlich beginnen. Ann-Kathrin, wie geht's dir denn?
Mir geht's sehr gut. Also wirklich, mir geht's heute wirklich sehr gut. Ich war nämlich, bevor ich hier ins Ebertbad, wir sind nämlich hier live aus dem Ebertbad sogar. Also nicht nur, dass wir uns sehen, wir sitzen auch backstage im Ebertbad. Denn heute proben Frau Janke und Frau Freudenschuss hier. Die machen nämlich was zusammen. Das haben sie schon mal getan während der Pandemie und machen es jetzt wieder. Und vorher war ich auf einer Hundewanderung. Ich bin heute schon 10 Kilometer am Rhein entlang gelaufen.
Aha.
Mit 15 Hunden.
Also du bist mit den Hunden oder waren da noch andere Leute bei?
Da waren auch noch die Herrchen und Frauchen der Hunde.
Okay.
Aber ja, das hat richtig Spaß gemacht. Also war wirklich, das Wetter war bombastisch.
Ja.
Genau, und dann kann ich auch direkt ich würde das direkt mit einbinden, nämlich in den Service-Tipp.
Okay.
Denn wir waren, also die Hälfte der Strecke, wir sind zum Ziegenpeter gelaufen. Kennst du den Ziegenpeter?
Oh,
in Duisburg, im Rheinpark.
Ah, oh, irgendwas sagt mir, das ist eine Gaststätte, ne?
Es ist eine Gaststätte, ja. Direkt am Wasser,
ja.
Mit wirklich sehr gutem Essen und es ist ein integratives Café. Das heißt, Leute mit Beeinträchtigungen arbeiten da.
Aha.
Und es ist wirklich, es ist ein traumhaft schöner Ort. Es ist wirklich tolles Essen. Die haben an Sonn- und Feiertagen haben die so ein Frühstücksbuffet, aber man kann da auch super Mittag essen. Und es ist, also, das ist mein Service-Tipp heute. Der Ziegenpeter in Duisburg.
Einfach mal bei gutem Wetter zum Ziegenpeter gehen.
Unbedingt. Auch bei schlechtem Wetter drin.
Man kann auch den Hund mitnehmen.
Und wir
oder
waren,
wenn man ein Beuteltier hat oder eine.
Wenn man ein Beuteltier hat, genau. Es waren auch manche Hunde dabei, die hatten auch so Beuteltier-Anwandlungen.
Okay.
Sie haben alles gefunden, was man auf dem Spaziergang hätte finden können. So. Aber mir geht es grundsätzlich gut.
Das ist schön. Das ist schön.
Guter Tag. Außer diese Männer mit den Bollerwagen. Das ist ja heute auch, ne?
Ich bin ja um, glaube ich, 8.15 Uhr aufgewacht. Dann reiße ich meine Terrassentüre auf. Ich habe ja das große Glück, dass ich quasi direkt am Garten wohne, reiße meine Terrassentüre auf und denke, und da höre ich sie schon. Bei mir geht ja der Park vorbei. Nee, es war einfach nur. Ich dachte, Moment mal, ist doch Feiertag, ist doch keine Baustelle.
Ja.
Nee, das waren die Kollegen mit dem Bollerwagen, war schon unterwegs. Ja.
Ja, da am Rhein waren die auch noch mit Ghetto Blaster unterwegs.
Ah.
Das heißt, es war mit ganz toll. Ganz, ganz, ganz toll war das.
Ich verstehe den Reiz dieser Tradition nicht so ganz.
Und ich weiß auch nicht, warum man beim Betrinken laufen muss. Das finde ich schon total, das ist doch bescheuert.
Es ist
so viel besser im Sitzen.
Verstehe nicht. Auch viel wirkungsvoller.
Auch viel wirkungsvoller, genau. Man verbrennt ja sonst auch wieder so viel Alkohol.
Ja.
Ganz komisch.
Ich habe früher in der Nachbarschaft gewohnt, da haben die Männer immer was zusammen gemacht. So, da gab es dann immer dieses, kommst du am Samstag mit laufen? Nö. Nicht, dass ich nicht laufen gegangen bin, als mein Knie es noch mitgemacht hat, sondern Ich wollte das schon alleine machen. Ich kann das. Ich möchte mich nicht unterhalten beim Joggen. Ich finde, das ist eine zutiefst entwürdigende Art, sich verbal zu äußern. Und du so? Und so. Aber die haben dann auch so, die haben sich dann Samstagabends zum Kickern getroffen, weil der eine Nachbar hatte einen Kicker unten im Keller. Mhm. Kommst zum Kickern? So, nee. Mhm. Okay. Also ich war ja quasi, als Künstler war ich so ein bisschen so der bunte Hund. Die wollten mich dann immer dabei haben. Und natürlich ist man ja als Künstler auch grundsätzlich erstmal offen. Also will sagen, die Leute glauben, du bist offen. Mhm. Für alles. Du machst alles mit und jeden Spaß. Aber Kickern im Keller von... Nee, war nicht mein Ziel. Dann hat er eine Tischtennisplatte und sowas alles. Genau.
Das heißt, du hast so viele tolle Vatertagsumzüge quasi verpasst.
Ich habe einen Vatertag mitgemacht. Ich glaube, das war im ersten oder zweiten Jahr, als ich da hingezogen bin. Da hatten die haben ja, das war ja am Fluss, also an der Sieg, und die hatten alle Kajaks oder Kanus oder halt diese großen Boote, die man mit so Paddeln benutzt. Dann haben wir so eine Tour gemacht mit den Kindern. Die Väter mit den Kindern. Das heißt, da saßen immer zwei Väter in einem Boot, haben gepaddelt, und in dem Boot, das Boot war dann voller Kinder. Und man fuhr so dann da so entspannt lang und hat dabei Bier getrunken. Morgens um 9. Boah. Und da habe ich gesagt, um 9 schon die erste Kanne Bier aufmachen? Und ich habe meine Kinder im Boot, in einem Fluss, in dem ständig irgendwelche Leute ersaufen. Da stimmt was für mich jetzt nicht, so in der Wahrnehmung.
Boah, bist du langweilig.
Ja, total. Ich bin voll öde. Bin voll öde.
Was hast du denn zum Vatertag geschenkt bekommen? Ein schönes Frühstück.
Letztes Jahr haben meine Kinder mir Blumen geschenkt, haben mich mit Frühstück am Bett
so
geweckt und haben einen Kuchen gebacken. Ich kann das sogar alles mit Fotos belegen. Dieses Jahr nix.
Ja, die haben ja auch vorgearbeitet letztes Jahr, es war ja auch mehr. Ja, ich meine, da war ja also Frühstück, Kuchen.
Aber wirklich gar nichts. Ich bin aufgewacht, nix, irgendwo was. Also das stimmt nicht, meine Große hat mir einen Zettel hingelegt, so von wegen alles Liebe zum Vatertag, hab dich lieb. Irgendwann sind die Damen dann erwacht und haben gefragt, ob es Frühstück gibt. Und ich so, Mädels, ich bin seit 8 Uhr wach, es tut mir leid, ich muss gleich zur Arbeit. Ja, aber ist doch Vatertag. Finde den Fehler.
Mein Vatertag, Mädchen. Der Vater ist verantwortlich.
Ja. Mhm. Ich dachte, wir frühstücken zusammen. Ja, habe ich auch gedacht. Aber.
War halt keiner da.
So.
Ja. Genau, ich bin nicht sauer, ich bin sehr enttäuscht.
Ich bin nicht sauer, ich bin gekränkt. Nein, es gab nichts und es ist auch völlig okay, alles cool. Das trifft mich überhaupt nicht. Naja, dafür gibt es nachher einen Arsch voll.
So.
Komm in den Keller.
Kannst ja auch schon mal fürs Boxen so ein bisschen.
Und ins Heim.
Für genau. Das Gefühl. So, duelliert euch.
Ich habe einen Song der Woche. Ich weiß nicht, wir sind manchmal so melancholisch angehaucht, aber es gibt so wenig. Ja,
und?
Es ist ein entfernter Bekannter verstorben und ich werde mit anderen gemeinsam auf seiner Beerdigung ein bisschen Musik machen. Dafür haben wir jetzt probiert und da wurde ein Song von Maroon 5 rausgekramt, nämlich Memories.
Oh.
Kennst du den?
Ja, den kenne ich. Ist aber lange her.
Wusstest du, dass das ein Beerdigungslied ist?
Nein, das wusste ich nicht.
Es klingt überhaupt nicht so. Da, 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 da.
Aber es ist eigentlich schön auf einer Beerdigung.
Ja, und es ist ein Beerdigungslied. Das möchte ich gerne auf die Playlist packen.
Okay.
Weil es ein schönes Lied ist, weil es inhaltlich mich sehr berührt. Pass auf, Thema Beuteltier. Du hast was zum Thema Beuteltier. Ich habe auch was zum Thema Beuteltier. Fang du mal an.
Ich fange an. Moment. Also ich bin mir relativ sicher, dass das schon gesagt wurde, der erste Teil dieser wahnsinnig wichtigen Nachricht. Also die ist nicht nur gut, die ist auch wichtig. Der Kot von Wombats ist würfelförmig. Das wissen wir bereits.
Das wissen wir, ja.
Wissen wir auch, dass der Verdauungsprozess zwischen 14 und 18 Tagen dauert?
Bitte? Wie lang?
Zwischen 14 und 18 Tagen.
Ja, würde ich auch würfelförmig kacken.
Ja, da ist ja eine Menge Zeit, ne, dass man irgendwie Formen daraus macht. Da kann, finde ich, können wir ein bisschen was Kreativeres.
14 bis 18
Überleg
Tage.
Mal, wie lange das dann in denen drin ist. Also das heißt, du isst was Schlechtes und dann hast du einfach 2 Wochen lang, isst das in deinen Gedärmen.
Oh Gott, das ist ja fürchterlich.
Oder weil es halt Roboter sind, obwohl Wombats natürlich auch sehr niedlich sind. Aber es sind niedliche Roboter.
Aber Wombats haben doch diese hölzerne Arschplatte.
Die machen das mit der Tür.
Ja, die haben doch ihre Tür am Hintern.
Und Kackenwürfel.
Aber die, vielleicht hat das irgendwie Zusammenhang.
Vielleicht arbeiten die auch ja hier für so ein Öko-Kinderspielzeugunternehmen. Holz. Aus Holz. Alles aus Holz.
Nützliches aus Wombat-Kacke.
Guck mal, Mama.
Zum Beispiel Würfel.
Genau, jetzt wisst ihr auch, woher Würfel kommen. Da wird nur, werden immer nur diese, die Punkte werden da eingraviert.
Aha. Ja. 14 bis 18.
Unglaublich, oder?
Unglaublich.
Ja, es sind wirklich, warum will ich denn heute mal Gürteltiere sagen? Müssen wir uns mal mit Gürteltieren vielleicht beschäftigen?
Ich weiß es nicht.
Da werde ich mich mal informieren.
Ja, vielleicht muss man sich auch damit mal beschäftigen. Ich habe noch einen
Würfeltiere,
Fakt über den
Gürteltiere. Oh ja, jetzt, ja, ich bin gespannt. Give it to me.
Der Ameisenigel. Die Paarungszeit liegt meist im Juli und August. Mhm. In dieser Zeit kommt es zu einem merkwürdigen Verhalten. Die sonst einzelgängerischen Tiere bilden Karawanen. Wobei das vorderste Tier ein Weibchen ist.
Also wie im Karneval. Super.
Dem dahinter bis zu 10 Männchen folgen.
Ja, sag ich als wie im Karneval.
Auf diese Weise gehen die Männchen dem Weibchen nach, stupsen es immer wieder mit der Schnauze an. Vom Weibchen ausgesandte Pheromone sind dabei dem Männchen Signal für dessen Fruchtbarkeit. Manchmal kommt es aber auch vor, dass Männchen einem nicht paarungsbereiten Weibchen nachgehen. In dem Fall ignoriert es die Männchen, rollt sich mit hartnäckigen Verfolgern zu einer Stachelkugel zusammen, sodass die Männchen sich schließlich eine andere Partnerin suchen müssen.
Ist auch wie im Karneval.
Der sie nachlaufen können. Diese Formulierung so geil. Diese Verfolgung kann sich über Tage, sogar Wochen hinziehen.
Oh Gott.
Das ist sehr anstrengend für die Männchen,
die
dabei bis zu 25% ihres Körpergewichtes verlieren.
Was?
Ja.
Zehrend auch.
So, pass auf, es wird ja immer besser. Ist das Weibchen paarungsbereit, legt es sich flach auf den Bauch, den Kopf oft im Gebüsch verborgen.
Was ist denn mit diesen Tieren?
Die Männchen beginnen hinter dem Weibchen, beziehungsweise links und rechts von ihm, zu graben.
Ist das eine Bukake-Party oder was?
Dieser Paarungsgraben kann, wenn viele Männchen beteiligt sind, einen regelrechten Ring um das Weibchen bilden.
Oh Gott.
Danach beginnen die Männchen, sich gegenseitig mit den Köpfen aus dem Graben zu drängen, bis nur noch eines übrig bleibt. Dieses legt sich seitlich hinter das Weibchen, streichelt nun die Stacheln und das Fell des Weibchen, versucht,
oh Gott,
dessen Schwanz mit dem Hinterbein anzuheben. Dieses Vorspiel kann bis zu 4 Stunden dauern.
Wow.
Lässt sich das Weibchen schließlich hochheben? Ne? Dann geht's los. Der Geschlechtsakt kann bis zu 3 Stunden dauern. Unmittelbar danach gehen die Tiere getrennte Wege. Während sich das Weibchen nur einmal in der Saison paart, schließt sich das Männchen mitunter wieder einer anderen Karawane hinter einem anderen Weibchen her. Der Sultanentusch. Ist das geil oder ist das
okay,
geil?
Also man ist also in der Welt ist man auch einfach 1,5 Monate mit Geschlechtsverkehr beschäftigt. Ne? Ja. Irgendwie, also Vorbereitung und Nachbereitung und alles. Wow.
Ja, weißt du, also von wegen, schreib doch mal in deinen Status, damit ich was über dich erfahre. Nein, die rennen denen so lange nach, bis die immer so, oh mein Gott, ja dann komm. Oh.
Genau, geh mir nicht auf die Eier. Genau. Ich will auch nicht, will ich auch gar nicht sehen. Ja. Kopf ins Gebüsch. Das ist auch nicht
Kopf ins Gebüsch. So, dann habe ich noch zwei schöne Fakten gelesen, die mich auch wirklich berührt haben. Wusstest du, liebe Ann-Kathrin, dass in Deutschland, dass es ein Gesetz gibt, das es verbietet, eine Atombombe zu zünden in diesem Land?
Das gilt für alle Bürger?
Ich glaube schon.
Okay, nee.
Wer das macht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren.
Das ist ja süß. Also, gibt zwar keinen Knast mehr, aber egal.
Ja,
ja, finde ich gut. Das finde ich gut. Das schreckt auf jeden Fall ab.
Auf jeden Fall. Also, ich dachte immer, die Amis wären mit bekloppten Gesetzen wären die Besten. Und dann habe ich noch was gelesen, was ich auch ganz spannend finde. Und zwar das Cola-Automaten-Phänomen. Kennst du das Cola-Automaten-Phänomen?
Nein.
Das Cola-Automaten-Phänomen erklärt Folgendes. Du hast einen Cola-Automaten, Coca-Cola. Du siehst den Automaten.
Cola.
Cola.
Ich habe Kohle verstanden, Cola. Weil wir im Ruhrgebiet sind und so, wo man Kohle ziehen kann. Nein, okay.
Nein, schon Coca-Cola. Mhm. So. Und denkst, oh, Durst. Okay. Daneben steht jetzt, stellen Sie einen zweiten Automaten. Jetzt müsste man ja meinen, dass die nur noch halb so viel Gewinn machen. Das stimmt aber nicht. Dieses Phänomen besagt, dass, wenn du einen zweiten Automaten daneben stellst von der Konkurrenzmarke, nehmen die beide gleich viel ein.
Hä?
Das heißt, dir wird eine Wahl gegeben. Dir wird suggeriert, du hast eine Wahl und dann willst du wählen. Deswegen steht immer Burger King neben McDonald's.
Ach Quatsch.
Deswegen hast du die.
Ja, die sind ja immer gegenüber.
Immer gegenüber oder sehr nah beieinander, weil es gar nicht darum geht, dass der eine dem anderen die Konkurrenz macht, sondern
mehr Kunden
du gehst
bringt. Dran
vorbei und denkst, oh, gehe ich zu McDonald's oder gehe ich zu Burger King? Es geht überhaupt gar nicht darum, ob du Hunger hast.
Ja.
Wenn da nur einer ist, kannst du sagen, ja, aber so.
Das heißt, wenn man jetzt als Frau mit einer anderen Frau in die Disco geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden kennenlernt, größer, als wenn man alleine geht? Also wenn wir jetzt mal hier so ein paar Dating-Tipps geben wollen würden.
Wahrscheinlich, ja. Ja, wenn du sagst, du bist ein einsames Ameisen-Igel-Weibchen.
So.
Und denkst, ich will in die Disco. Das spielt nämlich heute Eagle Eye Cherry.
Oh Gott. Natürlich.
So. Und du tanzt und dann kommt so eine Karawane von Männchen vorbei und die sehen dich und sagen, naja. Sehen die andere und sagen,
denken, oh Gott.
Oh.
Zwei.
Also eigentlich wollen die gar nicht, die wollen eigentlich nach Hause, aber die denken sich dann,
Ich muss mich entscheiden.
Ich kann gar nicht, ich muss. Und dann bilden sich
Können wir das an, weiß ich nicht, die Brigitte verkaufen oder so, das Konzept vielleicht?
Ich weiß es nicht.
Die Dating-Doktorin.
Vielleicht kann man damit Geld machen.
Mit Sicherheit.
Deswegen gibt's Saturn Mediamarkt. Deswegen gibt's vielleicht auch Elite-Partner und Parship. Obwohl das dasselbe
ist. Und wie erklärst du mir jetzt Aldi Nord und Aldi Süd? Die sind überhaupt nicht in der Nähe.
Die sind aber nebeneinander, ja, nee, Norden und Süden.
Ja, aber doch nicht, da denke ich, ich gucke mir doch nicht erst die Karte an
und entscheide mich
dann. Aber es hast zum Beispiel Aldi und daneben hast du Edeka.
Ja, das stimmt. Ne? Krass.
Du fährst auf den Parkplatz und denkst, ich muss eigentlich nur mal eben aufs Klo, ich könnte noch was einkaufen. Zack, hast du Geld ausgegeben.
Pound M und Zara.
Und wisst ihr, wer das alles
aushackt? Douglas und Pieper.
Irgendwer muss sich doch das ganze Geld in den Beutel stecken. Ich stelle nur Fragen. Komm, hau mal das Programm der Woche raus.
Das Programm der Woche. Wir beginnen mit dem 13. Mai. Bill Frisell Trio kommen. Ein sehr bekannter Jazzgitarrist mit einem noch bekannteren Jazz-Bassisten, nämlich Thomas Morgan. Soll fantastisch sein, aber ist ja auch einfach, also den kennt man ja, den kenne ja sogar ich.
Mhm. Ja, sogar ich kenne den.
13. Mai, am Montag, bei uns. Am 15. und 16. Mai sind die Mütter bei uns, eure Mütter.
Yeah!
Die waren jetzt, glaube ich, auch schon wieder 2 Jahre nicht da, die kommen sonst relativ regelmäßig. Alle freuen sich schon sehr auf das Finale, denn sie waschen sich ja die Haare auf der Bühne. Das heißt, wir kleben unsere Bühne ab.
Das Synchronhaarwaschen.
Synchronhaarwaschen, ne? Ja. Eine wunderbare Nummer. Sie macht auch leider wirklich sehr Spaß, zu gucken. Sind mit ihrem neuen Programm da. Fisch vom Friseur, heißt es. Aber ausverkauft. Beide Tage. Aber wir basteln gerade an einem Zusatztermin.
Yeah. Die sind auch sehr, sehr lustig und irrsinnig nett.
Ja, auch. Das stimmt. Ja. Macht großen Spaß, wenn die da sind. Am 17. Mai Frieda Braun. Die Zauberhafte. Auch leider ausverkauft. Also nicht leider, ich gönne es ihr sehr und auch uns.
Tut
mir
leid für alle, die sie nicht sehen können.
Das ist so toll.
Frieda Braun ist so eine bescheuerte, schön lustige,
großartige Geschichtenerzählerin.
Durchverdrehte, die quirlt so einen wunderbaren Unsinn raus.
Ja.
Also ganz toll.
Und auch sehr nett.
Auch super nett.
Ja, aber wie gesagt, leider voll. Aber die kommt mindestens einmal im Jahr, manchmal auch zweimal. Deswegen, also da habt ihr auf jeden Fall noch öfter im Ebertbad die Chance, die zu sehen. Am 18. Mai, Muhabed. Muhabed ist ein deutsch-türkischer Sänger. Und die Musik ist, ich würde mal sagen, Arabesk. Man nennt es tatsächlich Arabesk, also eine Mischung aus Arabesk und R&B.
Aha, okay.
Super spannend. Der Kollege kommt aus Köln, ist unglaublich jung, also ein Jahr älter als ich.
Oh, das ist wirklich unglaublich jung.
Unglaublich jung, genau. Und spielt bei uns am 18. Mai.
Mhm.
Super spannend. Am Sonntag, den 19. Mai. Das letzte Mal bei uns. Tickentratsch.
Oh ja, natürlich. Da gibt es ja ein schönes Interview mit Heike. Mhm. Heike Becker. Könnt ihr euch anhören? Habe ich mit ihr habe ich vor 2 Monaten, 3 Monaten gesprochen. Mhm. Gibt es in unserer. Wir haben ja jetzt quasi eine eigene Mediathek.
Wir haben eine eigene Mediathek, genau. Aber also, kommt auf jeden Fall vorbei. Es ist, wie gesagt, die hören auf, lösen sich auf. Und das letzte Mal jetzt am 19. Mai bei uns. Es gibt auch noch ein paar Tickets. Also schnell sein. Denn Frau Sirp und Frau Becker waren schon viele, viele Jahre eine echte Macht im Ebertbad.
Mhm. 20 Jahre haben die gemacht zusammen.
Also kommt rum am Sonntag. Und das war's dann auch schon wieder für die Woche. Ist ja auch voll genug, ne?
Ja, finde ich. Natürlich. Also. Und es sind tolle Sachen dabei. Immer wieder.
Ja, total. Ja.
Gut, dann kommen wir jetzt zum Interview. Kai Großjohann. Hör mal, wir reden heute übers Boxen, weil es ist dein Ding. Drei Klischees übers Boxen.
Also Klischee ist natürlich immer Halbseiden. Stimmt in Teilen, stimmt nicht mehr heute so. War sicherlich eine Zeit lang in Deutschland in den 70er und 80er Jahren, teilweise in den 90er Jahren, bis Henry Maske noch gegeben. War mal ganz anders. In den 20er und 30er Jahren, also der Zeit Max Schmeling, wir sprechen vom letzten Jahrhundert, nicht von diesem. Ja. 20er, 30er Jahren von Max Schmeling war Boxen ein so anerkannter Sport, dass es unheimlich viele Künstler gab, die sich mit Boxen auseinandergesetzt haben. Das ist teilweise heute auch so. Und dass sehr viele Ehen zwischen Boxer und Filmschauspielerinnen geschlossen worden sind.
Ja.
Dann nehmen wir das Paradebeispiel Max Schmeling mit der seinerzeit Superstar im deutschen Film Annie Ondra. Mhm. Aber auch der deutsche Meister im Schwergewicht, was Schmeling nie war, der war immer halb Schwergewicht, deutscher Meister, war verheiratet mit einer Filmschauspielerin. Marlene Dietrich hat sich tagelang am Spannungsring nur aufgehalten. Mhm. Also ja, das Klischee war mal da, aber dieses Klischee stimmt heute so nicht mehr. Das ist das eine Klischee. Das andere Klischee, was heißt jetzt Klischee? Ist es jetzt, ich würde mal sagen, Boxen...
Vorurteile.
Hat, ja, harter Sport, gefährlich in Teilen, aber ich sage immer, jeder, der da oben hochgeht, er macht es freiwillig und aus eigenen Stücken. So. Dieses Harte und Brutale, ich glaube, diese Beurteilung darf man nur jemandem überlassen, der es wirklich selber da oben praktiziert oder macht. Ich nehme für jeden Kämpfer, ob im Profi- oder Amateurboxen, den Hut ab, der den Weg von der Kabine bis in den Ring schafft, das ist der schwerste Weg deines Lebens, das bleibt auch nach Hunderten von Amateurkämpfen. Mhm. Jeder macht es freiwillig und es ist ein Klischee, aber der da oben als Frau oder Mann seinen Weg geht oder auch es jemals nur versucht, mal diese Adrenalin und alles, was dazugehört, macht einen gewaltigen Sprung und man sollte das, diese Beurteilung dem überlassen oder derjenigen überlassen, die diesen Weg geht und nicht von außen versuchen, das zu beurteilen. Mhm. Das Boxen, das siehst du jetzt auch mal selber, nicht schön macht unbedingt. Ja, das ist so. Der Fußballspieler hat wahrscheinlich nach 40 Jahren oder nach sagen wir mal nach 20 Jahren vernarbte Beine. Sieht man nicht so, wenn er lange Hose trägt. Der Boxer hat die platte Nase,
jemand,
das vernarbte Gesicht.
Wenn sich jemand die Hände von Toni Schumacher angeguckt hat. Ne? Also,
ja, dann siehst du es natürlich im Gesicht. Jeder, der sich auf diesen Sport einlässt, muss wissen, worauf er sich einlässt. Du wirst nicht schöner in der Regel dadurch. Du wirst markanter. Boxen fördert nicht die Schönheit. Ich will deine Frage nicht, aber Boxen fördert den Körper, Disziplin und auch, was viele nicht wissen, den Geist.
Mhm.
Oder ihn nicht wahrhaben wollen.
Ja, das wäre dann wahrscheinlich das jetzt schon vierte Klischee, nämlich, dass Boxer doof sind.
Sagen wir mal so, Sinn und Zweck, da oben zu stehen, sollte es eigentlich sein, den Kopf wegzuziehen. Ja. Dass Schläge auf den Kopf nicht immer förderlich sind. Genauso wie Kopfbälle beim Fußball ja in die Diskussion gekommen sind. Es gibt, es gibt viele Klischees vom Boxer, dass sie schon doof sind. Es gibt viele Boxer, ich sag's jetzt mal ganz salopp, die waren schon doof, bevor sie geboxt haben.
Mhm.
So, die sind durchs Boxen nicht schlauer geworden. Es gibt viele Boxer, nehmen wir mal hier jetzt in Deutschland, so wie Henry Maske oder so. Es gibt viele Boxer, die sehr viele Kämpfe gemacht haben, intensive Kämpfe gemacht haben, Max Schmeling und wie sie alle heißen. Und es gibt viele unbekannte Boxer, mit denen unterhältst du dich heute ganz normal, wie mit einem Fußballer oder Handballer.
Natürlich. Hm? Also ich für mich habe ja, ich hatte ja mit Boxen, sagen wir mal, wirklich wenig am Hut, bis ich bei euch die große Ehre hatte, Ringsprecher sein zu dürfen. Mich hat das fasziniert, was du eben gesagt hast, also sich da oben hinzustellen und sich dem auszusetzen und sich wirklich eins zu eins gegenüberzustehen. Es zählt nichts mehr außer Leistung, außer Können. Es gibt nichts mehr, es ist egal, ob das die Hautfarbe, die Nationalität, die Herkunft, lange, kurze, dünne, dicke, völlig wurscht. Es geht wirklich nur darum, dass da oben eigentlich der Bessere durchkommt. Normalerweise. Es ist ein, wie ich es empfunden habe, zutiefst fairer Sport.
Also es ist sehr intensiv. Das Gefühl ist sehr intensiv und es ist, wenn du in die Psyche eines Boxers schaust, einer Boxerin, dann geht jeder anders damit um. Der Blick in die Kabine zeigt schon, der eine rennt die Kabine hoch und runter, der andere ist in sich gekehrt. Jeder geht in dem Augenblick. Es ist, ich nehme mal ein Beispiel. Seinerzeit, als wir diese Hochzeit des Boxens hatten, Ottke, Maske, Rocky Gianni und wie sie alle heißen, Schulz, da hat RTL mal einen Versuch, ich kann mich nicht an, es war ein Kampf von Ottke, und da hat man dem Reporter einen Mediziner beigesetzt. Und man hat dem Sven Ottke einen Herzfrequenzmesser angeheftet. Und irgendwann ging der Kampf sollte der Kampf losgehen, er ging dann natürlich auch los, wurde der Weg von der Kabine von Sven Ottke bis zum Ring mit diesem Herzfrequenzmesser, der musste natürlich während des Kampfes abgenommen werden oder vor dem Kampf, nach vorne zu dem Mediziner und Reporter gespielt. Und der Mediziner sagte, wissen Sie was, zu dem Reporter und natürlich auch zu dem Fernsehpublikum, der Mann ist potenziell herzinfarktgefährdet. Der ist gerade potenziell herzinfarktgefährdet, weil er aber so einen hohen Adrenalinspiegel in sich trägt. Und das trägst du den ganzen Kampf über, wird es gut gehen. Jeder Normalsterbliche würde ich jetzt schon einen Rettungswagen rufen. Du bist so voller Adrenalin. Hast du schon mal einen Boxer im Ring schreien gehört?
Nee.
Du spürst keinen Schmerz, weil der Adrenalinspiegel so hoch ist. Natürlich, wenn du einen Leberhaken kriegst oder so, dann spürst du den Schmerz. Aber diese Schläge ins Gesicht, wo auch manchmal die blutige Nase oder das Cut ist, man hat noch nie einen Boxer schreien, sich aufregen. Du bist so voller Adrenalin, dass du den Schmerz gar nicht spürst. 2 Stunden nach dem Kampf können wir ja nochmal widersprechen.
Wenn
du den Eisbeutel auflegst, ja, etc. Aber das gehört auch zu deinem. Und dann darfst du auch stolz sein.
Ja.
Stolz auf deine Leistung da oben, stolz, dass du überhaupt da oben hochgegangen bist. Und komm, das blaue Auge verschwindet nach ein paar Tagen wieder.
Wie war denn dein Weg zum Boxen?
Mein Weg zum Boxen war mehr als kurios. Also mein Weg zum aktiven Boxen kam eigentlich dadurch, dass ich bei Rot-Weiß-Oberhausen, dem Verein, dem ich heute noch sehr stark verbunden bin, Fußball gespielt habe. Und irgendwann kam mein Jugendtrainer, zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, da gab es ja noch nicht diese Bambinis und E und F und wie sie alle heißen, sondern man fing mit 6 Jahren in der E-Jugend an. Und ich spielte dann bei Rot-Weiß Oberhausen noch an der altehrwürdigen Landwehr. Und irgendwann nahm mich mein Trainer Willi Abel an die Seite und sagte, Kai, ganz ehrlich, Fußball ist ein bisschen legitimiert, aber hart. Und dieses Hart blieb bei mir als 6-Jähriger im Kopf hängen. Ich sage, ich beiß mich jetzt hier erstmal durch und habe dann nach 12 Jahre, bis zum 12. Lebensjahr, noch Fußball gespielt. So viele Möglichkeiten gab es ja für uns kleineren Kinder gar nicht. Solche Gruppen, wie es heute gibt oder so, wie es teilweise auch im Boxen, in Gyms oder so gibt, das gab es ja gar nicht. Dann bin ich wirklich an die Grenzen gestoßen beim Fußball. Ich glaube, ich habe in der 2. Mannschaft der Jugend gespielt. Für mich hätte man vielleicht sogar noch eine 3. aufmachen müssen.
Ja. Ich kenne das gut, ich war auch
da. Ja, okay. Aber die ist wahrscheinlich nie für mich eröffnet worden, mangels Masse, die dann noch mitspielen wollten. So bin ich dann eigentlich dann zum Boxen gekommen. Eigentlich dann über ein Sportinternat, wo ich dann auch als Fußball gespielt habe. Da hat der Trainer aber, ohne dass er sich mit Willi Abel Oberhausen, das war im Weserbergland, abgesprochen hat, mich an die Seite genommen hat, gesagt, naja, eigentlich das Gleiche, was Willi Abel 6 Jahre, 7 Jahre vorher schon gesagt hat. Fußball nicht, mein Freund, aber wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Das war ein tolles Ding seiner Zeit, zwischen Flotow und Rintelnag das. Da gab es Volleyball, sogar Dressurreiten, wir hatten Tischtennis, es gab alles, Fußball, Tennis und auch Boxen. Und da hatte ich einen Zimmerkollegen, der war schon ein paar Jahre älter als ich. Wir waren zu zweit auf dem Zimmer. Das war eigentlich schon so eine Extravaganz. Ich weiß gar nicht, wie ich in dieses Zimmer reingerutscht bin als Newcomer in dieses Sport. Und der sagte, der war aber auch nicht des Sports wegen da, sondern weil seine Eltern viel Geld hatten. Der sagte zu mir, weißt du was, geh doch mal zu den Boxern. Ich sag, ich habe da wahrscheinlich keine Lust drauf. Auch wenn man jetzt, ich habe da keine Lust drauf. Deshalb Kai, die müssen erst mal ein Dreivierteljahr trainieren, bevor die überhaupt ernsthaft an Boxen denken, im Ring zu gehen und so weiter. Da bist du schon längst wieder weg. Gute Idee, Dirk. Ich habe schon am nächsten Tag bereut, als ich mich eingetragen habe. Bei uns klopfte es an die Tür um 5 Uhr. Waldlauf. Ja, das war. Und wir waren direkt im Weserberglang, gingen wir hoch und runter. Ich habe in diesem Internat meinen Realschulabschluss gemacht. So, also hier ist es, ich war nicht ein Dreivierteljahr da, ich war 3,5 Jahre da und irgendwann musste ich boxen. So bin ich dann nach Jahren wieder nach Oberhausen gekommen und habe dann aber vorher noch in Leverkusen bzw. in Mülheim mich betätigt. Und irgendwann, als das so langsam runterging mit Boxen und ich mehr mich hier um die Firma gehabt kümmern sollen und auch meine Mutter, die sich das immer gewünscht hat, jetzt hör mal auf damit, bin dann durch Zufall auf der Lothringer Straße, da gab es früher eine Kneipe, das war die größte Vereinskneipe Europas, das nannte sich Sauerländer Hof. Da war ein Schaukasten von Ringfrei Oberhausen, draußen auch an der Wand. Weil in Oberhausen gibt es auch einen Boxclub. Da kannst du ja schön dann alles ausklingen lassen. Ne? Mhm. Und so bin ich dann zu Ringfrei Oberhausen zum Beispiel gekommen. Da bin ich auch seit, ich glaube 88, 92 habe ich meinen letzten Kampf gemacht und seit 94 bin ich der Vorsitzende von Ringfrei Oberhausen. Mhm. Also so bin ich hängen geblieben. Das war so der Schaukasten, also nur Zufälle.
Das ist jetzt seit 30, geplante seit 30 Karriere. Jahren, seit 30 Jahren im Vorstand.
Ja, also dieses Jahr seit 30 Jahren, ne? 2024, 30 Jahre Vorstand, ja. So war das okay bei Ringfrei Oberhausen, das ausklingen zu lassen und dann in die Funktionärstätigkeit zu gehen. Wobei wir jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, als Amateurboxer verdienst du kein großes Geld. Da gab es mal Zeiten, da hieß es, ein besser und gut bezahlter Amateur als ein schlecht bezahlter Profi. Das war aber so in den 70er, 80er Jahren. Zur Zeit von Maske war das wieder andersrum. Und ja, im Prinzip, sage ich mal, die Jungs haben Wäschegeld gekriegt. Und wir hatten aber auch eine Mannschaft, und das war der Charme unserer Mannschaft. Wir haben für Ringfrei Oberhausen geboxt, aber alle Boxer kamen direkt aus dem Umfeld. Wir hatten keine Einflieger aus Holland oder Schwerin aus Polen. Hier kam, konnte Bottrop, Mülheim, Gelsenkirchen, also alles faktisch, wie diese RWO-Mannschaft, die mal aufgestiegen ist, den Durchmarsch gemacht hat, die sind auch alle mit dem Fahrrad gekommen zum Training, weil sie alle aus der Gegend kamen. Und dieser Verein, Ringfrei Oberhausen, seinerzeit diese Drittligastaffel, war eine Staffel, die im Prinzip sich nur aus Einheimischen. Es gab keinen Holländer, keinen Franzosen, den man hat einfliegen lassen, was aber gang und gäbe war. Auch schon in der Liga.
Ja.
Nein, es waren alles Jungs aus der Umgebung.
Jetzt ist ja die große Zeit, ja, mal die medial große Zeit des Boxens ist ja, wir sind ja gerade wieder in der Talsohle. Das letzte Mal hatten wir ja mit den Klitschkos, wo das eine große Beachtung gefunden hat. Kommt das wieder? Was meinst du?
Ich sag mal ja. Also Boxen hat schon wieder seine Verbreitungsfläche. Ob wir es in absehbarer Zeit wieder hinkriegen, den Boxsport so weit zu kriegen wie bei Maske, das bleibt fraglich, weil nicht, dass sich der Zeit. Boxen bleibt immer bestehen. Boxen gab es schon in der Antike. Das ist fraglich, ob wir in Deutschland das Potenzial haben, solche guten Kämpfer rauszubilden. Rauszubilden, ja. Das sieht man ja in unserem Abbas Barahu, der hier aus Oberhausen kommt, der aber jetzt in den USA trainiert. Und der in England um die Europameisterschaft geboxt hat. Du kannst in Deutschland Boxen sehr gut lernen. Wenn du mit Boxen Geld verdienen möchtest, in Europa musst du nach England. Und wenn du richtig Geld verdienen möchtest, musst du in die USA. Dort wird Boxen ganz anders bewertet, als jetzt zum Beispiel in Deutschland.
Kommen wir mal zu eurer Veranstaltung. Wir haben ja am 31. Mai die UGRO Profi Box Gala bei uns im Ebertbad. Und ich darf wieder der Ringsprecher sein. Wie kommt es denn zu der Profi-Box-Veranstaltung?
Also ich kenne das Ebertbad ja noch unter Hajo als Vorgänger von Tobi. Und es ist ja, das brauche ich dir ja nicht erklären, der dort sein Wohnzimmer aufgeschlagen hat, ein sehr schönes Ambiente.
Ja.
So. Und ich habe natürlich das Ebertbad vorher zu vielen Veranstaltungen besucht. Und irgendwann habe ich dort im Publikum gesessen und habe gesagt, wie kann man eigentlich fantastisch boxen? Mhm. Und zwar, wie, jetzt sind wir wieder in einem Wohnzimmer. Keiner ist weiter als 20 Meter vom Ring entfernt. Also hat jeder im Prinzip einen, wenn wir jetzt in die Königspilz-Arena, die heißt ja heute die Weber-Arena, wenn wir da reingehen Weber. Würden, da sitze ich schon mal 60, 70 Meter, je nach Preisklasse, vom Ring entfernt. Da kann man immer noch gut sehen, aber man sieht die Feinheiten nicht. Und mhm. im Eberpart habe ich gesagt, du kannst dir alles sehen. Ganz nah am Ring, das sind im Prinzip diese VIP-Karten in einer großen Halle. Und hier sind nur VIP-Karten.
Okay.
So, und dann habe ich gesagt, so, der Ring in der Mitte, perfekt. Die Bühne, alles perfekt. Ich sehe, ich denke immer in Bildern. Mhm. Immer wenn ich mir was kaufen möchte, etc. oder wenn ich eine Idee habe, dann sehe ich schon das fertige Produkt. Und irgendwann lasse ich mich nicht davon abbringen. Hat immer zwei Vorteile. Du weißt, was das Ziel ist, hat aber auch einen Nachteil. Wenn es nicht klappt, bist du riesen enttäuscht, weil du hast das Bild ja schon gesehen.
Ja.
Da sind wir, der war jetzt schon auch der Betreiberwechsel, Tobi, sind wir auf offene Ohren. Weil mhm. er sagte, sowas haben wir hier noch nie gemacht. Das ist ein Experiment. Ein Highlight will ich jetzt nicht sagen, aber es ist was Neues, was anderes.
Es ist ein Highlight. Also
gut, es ist eins geworden. Aber am Anfang wussten wir nichts. Am Anfang sage ich dir ganz ehrlich, haben wir den Ring aufgebaut und haben gestanden. Und dann sagte mir der Tobi, hier unten ist aber hohl, weil das ja das alte Bad war.
Ja.
Ich sage mal, weißt du eigentlich, was so ein Ring wiegt? Nämlich gute 1,5 Tonnen. Und da war Tobi natürlich ein bisschen erstaunt. Er sagte, ja, hoffentlich geht das hier gut. Dann habe ich ihm aber ein bisschen die Angst genommen. Ich sage mal, das ist der gleiche Ring, der seinerzeit auch bei Rot-Weiß-Oberhausen im VIP-Zelt stand. Wenn das VIP-Zelt das aushält, wird dein Boden das auch aushalten.
Das ist ja auch ein riesen Organisationsaufwand. Also man denkt ja, du kommst da rein, dann sind da so ein paar Jungs, die hauen sich auf die Moppe. Aber das Drumherum, das ist ja mit Catering, mit Menü. Da müssen ja Ringrichter sein, Offizielle vom Boxbund müssen dabei sein, Ringärzte. Sind da noch Sanitäter extra noch dazu? Ja. Und dann überhaupt das Personal, dann die Nummernmädchen, die durch den Ring gehen. Ja. Die, das ist ja ein
und der Ringsprecher.
Und der Ringsprecher natürlich. Aber ich war ja schon vor Ort.
Ja, okay.
Mich musste ja nicht. Ich habe ja nur Spaß. Mich müsste ja nicht fragen. Ich habe ja nur Spaß.
Nein, also es ist schon organisatorisch was wieder. Aber das ist bei jeder Veranstaltung im Prinzip. Du kommst dahin. Und sagst, schön, jetzt mach mal ein Bier und lass mal laufen.
Ja, aber man sieht ja den riesen Aufwand
nicht. Den siehst du nicht dahinter. Ja, das fängt ja. Das Spielchen fängt ja eigentlich schon an am Veranstaltung. Nehmen wir jetzt mal den 31. Mai. Mhm. Dort haben wir gesagt, glaube ich, Einlass 17 Uhr. Die ersten Kämpfe werden, weil es ein Freitag ist, so 18, 19, 19 Uhr beginnen. Wir gehen mal von 19 Uhr aus. Das nächste ist dann, dass der Ring mittels eines gemieteten LKWs ja erstmal zum Ebertbad gebracht werden muss. Mhm. Und bevor wir überhaupt loslegen, ich meine, das ist ja Bestuhlung, das machen ja hier, Gott sei Dank, die Jungs vom Ebertbad, bauen gute 2,5 bis 3 Stunden Kommando aus 10, 12 Personen den Ring auf. Dann hast du natürlich recht. Wir greifen natürlich auf enorme Erfahrungswerte zurück. Ja. Wir wissen, wo kriegen wir die Ringmädchen her. Mit Stefan Opgen-Rhein haben wir einen visierten Caterer hier aus unserer Region. Mhm. Im Ebertbad hast du natürlich den angenehmen Vorteil, du brauchst dich nicht um die Gastronomie kümmern. Das macht die Belegschaft und das Team vom Ebertbad. Mit den Ringärzten und mit den Funktionären, das musst du eigentlich nur beim Bund Deutscher Berufsboxer, das sind die, wo die Funktionäre herkamen, diese werden gestellt. Mhm. Da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Unsere gute Susanne, die du ja auch aus dem Ebertbad kommst, die muss sich erstmal kümmern um Hotelbuchung. Mhm. Nicht nur für die Funktionäre, sondern für die auswärtigen Boxer. Wir haben ja keine Boxer, die hier, ich habe es gerade gesagt, mit dem Fahrrad kommen.
Ja.
Sondern wir haben ja Boxer im Prinzip, diesmal haben wir 2 deutsche Meisterschaften. Das heißt also, es boxen Deutsche gegen deutsche Boxer. Selbstverständlich, sonst wäre es keine deutsche Meisterschaft. Aber unsere Boxer, die kommen ja aus allen Herren Ländern. Das heißt, die kommen aus Ungarn, aus der Tschechoslowakei, aus die Gegner meistens.
Ja.
Aus Georgien. Da musst du dich um Visa kümmern. Dass er also ein Visum kriegt für diese Veranstaltung. Da musst du dich um die Flüge kümmern und dass er natürlich ein Hotel kriegt und dass er auch zum Flughafen hin und zurückkommt. Neben den Hotels musst du dich darum kümmern, dass sie zu essen bekommen. Es muss sich um die Waage gekümmert werden. Das heißt, vor dem Kampf, ein Tag vor dem Kampf, vor allen Dingen zwingend, weil wir die 2 deutschen Meisterschaften dabei haben, da geht's nicht, ich habe ein halbes Kilo zu viel. Mhm. Sondern da muss das Gewichtlimit exakt eingehalten werden. Ein Kampf vorher ist die Waage. Auch da hast du schon die ganzen Funktionäre dabei. Du musst dich auch kümmern um die Waage. Dann hast du, wie gesagt, Ärzte. Und weil du gerade sagtest, ja, beim Profiboxen ist es wirklich so, es geht aber auch um die Zuschauer, aber natürlich in erster Linie um die Boxer und Boxerinnen. Es muss ein Sanitätsteam und Rettungswagen vor Ort sein. Und dann natürlich das Ganze, was du hast, Ticketverkauf, Promotion vorher. Wir sind ein wenig, und das muss man sagen, und das ist jetzt das Schöne an dem Aufbau, wir sind jetzt zum dritten Mal da und wir sind ein Selbstläufer geworden. es gibt mehr Anfragen für Karten, als dass wir diese im Ebertbad unterbringen können. Es tut auch ein wenig weh.
Ja.
Potenziellen Fans oder die werden, was wir jetzt viel in letzter Zeit gehört haben über unsere Ticket-Hotline, ich habe von meinem Bekannten gehört, die waren beim letzten Mal da, ich muss da unbedingt mit dabei sein.
Mhm.
Hm? So diese Mund-zu-Mund-Propaganda, die läuft, das ist ja sowas von, das haben wir noch nie gehabt, das habe ich noch nie gesehen. Wir sind im Oktober wieder im Ebertbad.
Mhm.
Ich habe das Datum jetzt nicht genau im Kopf.
Ich habe es im Kalender, weil ich ja wieder Ringsprecher bin.
Wir sind im Oktober wieder im Ebertbad, aber wir boxen auch unter Vorsicht. Aller Voraussicht nach, um uns einem größeren Publikum auch zeigen zu können, im Januar in Duisburg im Flickflack im Zirkus.
Mhm. Okay. Mhm.
Da haben wir dann natürlich nochmal eine etwas größere Verbreitungsmöglichkeit. Das muss jetzt so sein, das Konzept, dass wir 2-3 Mal im Jahr im Ebertbad sind. Gutes, sportlich hochwertiges. Wie soll ich das sagen, ohne dass...
Für mich hat das was ein bisschen was... Ja, es hat für mich so ein bisschen was von so alten Filmen, wo man den Schweiß riechen kann. Es ist was ganz Nahes. Es ist was, also es ist wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Man ist halt wirklich richtig, richtig nah dran. Und das ist echt besonders.
Man ist nah dran und irgendwann muss das Fernziel mal sein. Aber das sieht man selten im Fernsehen. In England, in Großbritannien gibt es das sehr häufig, ein sogenanntes Dinnerboxen. Da gibt es nur Tische. Es ist ein Sehen und Gesehen werden. Und diese Veranstaltungen im Ebertbad, die müssen irgend oder die sollten, oder ich möchte, ja, müssen, muss hier gar nichts. Und das entscheidet der Zuschauer auch nicht ich. Eine Veranstaltung im Oberhauener Sportkalender sein, wo die Leute sagen, da muss ich hin. Kriegen wir 2-3 Mal im Jahr geboten. Das ist ein Highlight für den Oberhauener Sport. Unser Kartenniveau ist ja im VIP-Bereich ähnlich wie die bei meinem geliebten Viertligisten. Mhm. Mit Essen und Trinken frei, also eben Kartenpreis inbegriffen. Wir bieten aber bei gleichem Niveau in der Regel zwischen 4 bis 5 Stunden Sport. Hochklassig, deutsche Meisterschaft.
So. Aber du hast schon meine letzte Frage eigentlich beantwortet, nämlich wo soll es hingehen damit? Es soll ein fester Termin im Oberhauser Sportkalender werden, wo die Leute sagen, da muss ich hin, weil es einfach echt eine tolle Veranstaltung ist. Es ist so. 31. Mai. Profi-Box-Gala im Ebertbad.
Wir sind jetzt noch dabei, gute Gegner zu besorgen. Du bist dir bis zum letzten Tag nicht sicher, ob das funktioniert. Wenn du nicht nur Ringsprecher machen möchtest, okay, aber sonst kriege ich erstmal keinen Gegner hin. Ist der Kampf erstmal geplatzt?
Also ich spring nicht ein, das kann ich dir schon mal sagen.
Ich hatte gehofft, dass du durch unser Gespräch dich so angefixt hätte, dass du jetzt sagst, ich ziehe mir gleich meine Jogginghose an, ich laufe schon mal.
Genau, ich laufe schon mal, ich komme aber nicht weit. Kai, ich danke dir tausendmal für das Gespräch. Und am 31. Mai im Ebertbad, die große UGRO-Box-Gala, Profi-Box-Gala. Und am 5. Oktober ist dann der nächste Termin. Merkt euch das, kommt alle. Schö. Kai hat mir erzählt, dass er im Dachgeschoss lauter so Devotionalien hat, so Boxer-Devotionalien. Er ist ja ein totaler Box-Nerd, sein Leben lang damit beschäftigt und er hat die Hose von Vitali Klitschko, von seinem ersten WM-Kampf, okay. Dann eine Jacke von Henry Maske und Handschuhe oder irgendwas von Sven Ottke und Max Schmeling, lauter so.
Mhm.
So Box-Ikonen-Zeug, wo er dann irgendwann mal ein Museum machen will.
Geil, das ist eine gute Idee.
Boxmuseum in Oberhausen.
Hier gehört es doch auch hin.
Ja, natürlich, klar. Sicher, wenn wir einmal auf die Marktstraße und du denkst,
ja.
Hoffentlich werde ich hier nicht geboxt. Okay, das war's. Das war die 28. Folge Wasser im Ohr. Der Podcast rund ums Ams, ims Ams. Dumm, diddl, dumm, Ebert, Bad, herum. Wenn euch das gefallen hat, was wir machen, dann bitte, bitte, bitte empfehlt uns weiter. Wenn es eine Person jeweils einer anderen Person sagt, dann hören irgendwann alle auf der Welt diesen Podcast und die Welt ist und bleibt und wird ein einfach besserer Ort.
Ja, und alle sind vor allem aufgeklärt über Beuteltiere.
Richtig, genau.
Das ist auch wichtig.
Die Gefahr im Beutel.
Die Machenschaften.
Genau, genau. Okay, dann sehen wir uns im Ebertbad. Bleibt wie ihr seid, seid gute Menschen, bleibt uns gewogen, lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr es möchtet. Man kann diesen Podcast auf allen Plattformen hören und vor allen Dingen natürlich auch, wenn man diese Dinge nicht abonniert hat, auf unserer Internetseite, vorne drauf ist ein Reiter, Wasser im Ohr. So, Ann-Kathrin, ich weiß nicht genau, was du jetzt vorhast, aber ich kann nicht anders. Ich nehme schon mal Anlauf. Mhm. Und Arschbombe!
Wasser im Ohr, der Ebert-Bad-Podcast.